Wo der Sven Leuenberger noch Sportchef war beim SCB, hat er in einem Interview gesagt, bei den Playoffs, der Fokus der liegt ganz auf dem nächsten Match. Und dann sehen wir näher, ob wir noch dabei sind oder ausgeschieden. Alles andere ist Habakuk. Oder in 20 Minuten hat eine Leserin sich über eine Skulptur, die mit in der Stadt war, aufgeregt und gesagt, für solche Habakuk hat man zu Bern Geld. Ich weiß nicht, ob mich das auch schon jemand gesagt hat, du bist doch ein Habakuk oder du erzählst Habakuk. Der Begriff steht für unbrauchbares, unnötiges Zeug, das nichts wert ist. Aber auch für blödes Klaver oder als abschätzige Bewertung eben für Menschen. Wo der Ausdruck herkommt, das weiss man nicht genau. Vor etwa 500 Jahren hat man im Pfälzischen gesagt, ein Schäler Habakuk. Und damit hat man einen gemeint, der ein neben den Schuhen ist, der schief in der Landschaft steht. Der Prophet Habakuk von der Bibel, der hat die mächtigen Herrscher, der hat sich sehr sozialkritisch gegen die geäussert und vorgeworfen, sie geben das Mittelrecht für ihren Besitz zu vergrössern, sie tun ihr Volk ausbeuten. Für die Gewaltherrscher von dieser Zeit waren seine Worte sehr unbequem. Und wahrscheinlich haben sie eben das Wort vom Habakuk in den Wind geschlagen und gesagt, der Habakuk erzählt Unsinn. Er ist daneben. Es wird angenommen, aber es kann nicht belegt werden, dass man darum sagt, wenn uns etwas als unsinnig oder wertlos vorkommt, dass wir eben sagen, das ist alles Habakuk oder das ist doch ein Habakuk oder eben ein blöder Laferi. Zur Zeichnungsaufgabe. Janka, du kannst etwas zeichnen, das dir Angst macht oder auf dem Magen liegt zumindest oder einfach zuwider ist, vielleicht in der nächsten Zeit. Vielleicht hast du ja gar nichts, das wäre auch schön. Wer war der Habakuk wirklich? Über ihn als Prophet weiss man eigentlich nichts. Seine Schriften sind höchstwahrscheinlich gut 600 Jahre vor Christus entstanden, kurz bevor der Rest von Israel, also das Südreich Juda, nach Babylon verschleppt worden ist. Unser Alttestament-Dozent im TDS hat gesagt, das Buch vom Prophet Habakuk gehört zu den Perlen und den prophetischen Büchern. Schauen wir mal rein. Der Habakuk, das ist einer, der sich mit Gott angelegt hat. Er versteht Gott und sein Handeln überhaupt nicht. Ähnlich wie wir es beim Hiob lesen. Ganz am Anfang des Buches beklagt er sich bei Gott, dass Gott das Unrecht einfach geschehen und nicht bestraft. Ähnlich wie wir es in den Klagenpsalmen viel lesen. Der Prophet ist unzufrieden mit Gott. Sein Problem ist nicht in erster Linie die Unterdrückung, sondern dass Gott zuschaut. Nicht eingreift, nicht auf seine Gebete gehört, nicht auf sein Schreien lässt. Und das belastet der Habakuk. Und dann gibt Gott dem Habakuk Antwort auf seinen Vorwurf. Für sein Gericht kommt, es ist sogar schon unterwegs, durch das Volk der Babylonier. Und diese Antwort die löst jetzt wieder Unverständnis aus beim Habakuk. Und wieder klagt er Gott an und sagt, wie kann ein gerechter Gott die ungerechten Babylonier benutzen, für das Gottesvolk zu bestrafen. Wie kann es Gott zulassen, dass die brutalen Babylonier jetzt den Kömmel Juda zerstören? Zuerst klagt also der Habakuk Gott an, dass er nichts eingreift, und wenn er sein Eingreifen ankündigt, sagt er, so kannst du es nicht machen. Nicht ganz einfach mit dem Habakuk. Das Buch zeigt den Prophet, der mit Gottes Handeln unzufrieden ist. Und er sagt es Gott auch, er klagt ihn sogar an. Nachdem der Habakuk das zweite Mal Gott angeklagt hat, ist er auf seinen Wachturm gestiegen und hat Ausschau gehalten, aber er wieder eine Antwort bekommt. Im zweiten Kapitel wird dann beschrieben, wie Gott ihm wieder Antwort gibt und probiert der Habakuk zu beruhigen und sagt, ich werde ja nicht das ganze Volk Juda vernichten. Einen kleinen Teil werde ich überleben und sie retten. Und dann werden ihn nachher Babylonier auch wieder strafen für ihr gottloses Handeln. Also auch speziell. Das ist eben auch ein Teil, den wir vielleicht Gott nicht verstehen und auch nicht eine Erklärung haben dafür. Im ganzen dritten Kapitel, das letzte Kapitel vom Habakuk, da klagt der Habakuk Gott, dass alles, was er angekündigt hat, ihm Angst macht. Wir lesen dann noch Teil daraus, wie das tönt, wenn er klagt. Und als Antwort auf das Klagen steht der zweitletzte Vers im Habakkuk-Buch von heute. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Wir sehen mit allen Fragen, mit Zweifeln, mit allem, was er nicht versteht über Gottes Handeln, wenden sich der Habakkuk direkt an Gott selber. Dadurch, dass er das von Gott zur Sprache bringt, von Gott ausbreitet, findet er so näher zu Gott. Das lesen wir deutlich am Schluss nach. Gott nimmt die Fragen, das Unverständnis vom Habakkuk ernst und redet wieder mit ihm. Das Ziel ist, dass in der Auseinandersetzung, in der Reibung, im Feiten mit Gott, dass der Habakkuk Gott in dem Sinne näher kommt. Das Buch Habakkuk, das erhebt auch Einspruch gegen einen allzu glatten Glauben, der immer alles aufgeht und wehrt sich gegen eine schwarz-weisse Theologie. Und es wird klar, Ende vom Buch, Gott behaltet den Überblick und er wird am Ende auch das letzte Wort haben. Der Vers von heute, das ist eine Ermutigung, enorm ermutigend, das Bekenntnis vom Habakkuk. Und der Vers, der stellt das dauernd abrissene aller Weltheilmittel von heute, das positive Denken, der Zweckoptimismus, komplett in Schatten. Es ist viel mehr. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Der Vers ist eine Einladung zu einem Aberglauben. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf in einem Gottesdienst. Was denkt ihr, was ist eines der wichtigsten Wörter, der kraftvollsten Wörter in diesem Vers?
Fröhlich.
Wie?
Fröhlich.
Fröhlich? Genau. Ich habe mich entschieden für das Wort aber, das erste Wort. Ich sehe sogar das kraftvollste Wort. Aber. Natürlich spontan würde ich mir sagen, Gott, der Herr, das ist doch das Wichtigste in diesem ganzen Vers. Und klar, das ist das Wesentliche, dass Gott vorkommt. Aber nur das Wissen bedeutet leider noch nicht, mit dem mal zu rechnen und dann noch zu handeln. Eine Herausforderung des christlichen Glaubens ist ja, dass wir Gott nicht direkt von Angesicht zu Angesicht, face to face können sehen. Und das, was wir mit unseren Augen sehen, was wir erleben, was um uns herum passiert, scheint ja manchmal denen recht zu geben, die sagen, es kann gar keinen Gott geben. Aber als Jesus-Nachfolger haben wir es eben mit einer sichtbaren und einer unsichtbaren Realität zu tun. Die sichtbare Realität nimmt manchmal so viel Raum ein, dass wir Gott drinnen nicht mehr sehen. Jetzt kommt eben das Wort aber ins Spiel. Man hört gerne wieder, Worte haben Kraft. Worte transportieren eben nicht nur eine Information, sondern sie machen etwas. Und zwar mit dem, was ausspricht. Und mit dem, was er gehört. Gewisse Worte beschreiben nicht nur etwas, sie schaffen auch wie eine neue Realität, eine neue Tatsache. Genau das trifft auf das Wörtchen aber eindrücklich zu. Meistens trennt ja das Aber eine Aussage in zwei Teile, in das, was vor dem Aber kommt, und das nach dem Aber. Durch ein Aber, die über den ersten Teil manchmal aufwerten und manchmal abwerten. Nach einem Aber geht es dir entweder schlechter oder besser. Ein Aber kann sein wie eine Tür, die dir vor der Nase zugeschlagen wird, aber auch wie eine Tür oder sogar ein Tor, das aufgeht. Jemand hat einmal gesagt, das Wesentliche, das wirklich Wichtige, das, was man wirklich meinen kommt, nach dem Aber. Eigentlich ist das, was nach dem Aber steht, das, was man wirklich zu tiefst in den Glauben. Das Aber kann aufbauen, ermutigen, Hoffnung verbreiten, es kann aber auch abreissen, entmutigen, sogar demütigen und Angst machen. Zwei Beispiele aus der Bibel. Das Aber kann eben entscheiden über Daumen hoch oder runter. Als Mose vor dem Land Kanaan Kundschafter ausgeschickt hat, das Land Gott zu erkunden, sie sind dann zurückgekommen, und haben erzählt, das ist ein wunderbares Land, dort haben wir alles, was wir uns wünschen. Und dann kommt es aber. Aber sie haben grosse Städte und starke Leute. Und das aber hat auch dieses kaputt gemacht. Sie waren angsterfüllt, die anderen sind reingezogen worden. Sie waren wie entmutigt, in das Land einzuziehen. Im Neuen Testament sagt Jesus im Johannes 16,33, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Aber seid getrost. Ein Aber, das Hoffnung gibt. Kraft, Mut, Perspektive, die auftut. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Wie gesagt, Gott will uns zu einem Aberglauben einladen. Wir müssen positiv bleiben. Das ist ja einer der Glaubenssätze im 21. Jahrhundert. Du wirst, wie schon gesagt, als Allerweltsheilmittel angepriesen. Achtet noch einmal, wie viel bei schwierigen Themen aufgerufen wird. Wir müssen einfach positiv bleiben. Wir wollen doch das Positive sehen, dann kommt schon alles gut. Der Aberglaube von der Bibel ist nicht zu verwechseln mit positiv denken und Zweckoptimismus. Der positives Denken probieren wir einfach, das Negative ja ein bisschen auszublenden, zu verdrängen, abzudrücken. Da Folie als Sinnbild für das, was uns Angst macht. In dem, wir probieren häufig zu verdrängen, in dem Schwierigen, das, was uns Angst macht, schönreden, ihm eben das Positive entgegenzuhalten und hoffen, dass wir durch das Negative nicht mehr sehen. Oder dass sich auf wundersame Art und Weise auflöst. Wir machen einfach ein Smiley drüber. Wir probieren es ein bisschen schön zu färben. Zum anderen Beispiel, wir probieren es schön zu färben, alles, was uns Angst macht, weiss zu machen. Blogert uns ja nicht mehr. Bei Gott müssen wir nicht schön färben. Auch nicht weiss machen, was nicht gut ist. Aber auch nicht das Gegenteil, nicht schwarz malen. Wir können einfach schwarz malen und sagen, jetzt geht alles zu Boden. Wir müssen nur noch Angst haben. Bei Gott können wir dem Schreckgespenst, dem, der uns Angst macht, in die Augen schauen, in den Habakuk. Der macht uns das vor. Ohne schön zu werben, ohne schwarz zu malen, weil wir den allmächtigen Gott aber in unserem Leben kennen. Ich probiere es noch mit ein paar Bildern zu veranschaulichen. Sack mit Köder mitgenommen. Als Symbol für alles Schwierige, das, was uns Mühe macht, was uns belastet, Sünde, was uns ist. Und wir können uns den Haufen dauernd anschauen und uns darum herumdrehen. Und dann zieht es uns runter, macht uns Angst und wir sehen schwarz. Es knechtet uns, denke ich, ist nicht eine gute Lösung. Oder wir können es anders probieren. Wir haben eine Kiste mitgenommen, positiv bleiben. Und meistens funktioniert das alles ein. Aber wenn wir gestresst sind, wenn vielleicht Umstände kommen, die wir nicht erwartet haben, oder plötzlich etwas kommt, was fast zum Überlaufen bringt, wenn wir uns eben nicht genug ablenken können, vielleicht mit etwas treiben, mit Alkohol, mit Suchtmitteln, mit Feiern, plötzlich spickt es aus. Nein, das ist noch schlimmer als vorher. Holt sie es wieder ein. Auch nicht eine wirklich gute Lösung. Oder wir können eine weitere Lösung. Wir nehmen das, was uns belastet.
Wir können mal in die Augen schauen und sagen, oh, die Zukunft, das macht mir Angst, was hier in der Ukraine ausläuft. Wir bringen es zum Kreuz. Oder die neue Arbeitsstelle, wie kommt euch das raus? Und sagt gut, verlieren sie wieder. All die Sachen, die mich belasten, können wir vor das Kreuz bringen. Vielleicht probieren wir gerne noch Sachen für uns zu halten. Sie denken, ja, wir können sie ja das schon irgendwie handeln. Und zuletzt bringen wir doch einmal in die Kiste. Positiv bleiben und geben zu, dass wir es selber nicht in den Griff haben.
Dass wir selber nicht können lösen. Wir bringen Jesus unter das Kreuz, was wir selber nicht unter die Füße bringen. Das ist Gottvertrauen. Zu ihm gehen und sagen, ich werde nicht fertig mit dem. Ich brauche dich. Wahrer Glauben, wahres Gottvertrauen, der muss das Negative nicht verdrängen. Der muss nur wissen, woher er mit. Zum Kreuz. Das Negative ausblenden oder irgendwie probieren, wegzusperren, Zeug nicht von Vertrauen. Wirklich ein Glauben muss nicht einen auf Zweckoptimismus machen. Geht aber auch nicht in die Hoffnungslosigkeit. Wir gehen einfach zu, dass das, was wir, dass wir Gott brauchen, und dass wir mit dem im Leben, wo alles kommt, nicht selber fertig werden. Es gibt gerne wieder, dass Sachen aufploppen im Leben. Das kennen wir alle. Wir dürfen es immer wieder Gott bringen. Und ihm übergeben. Zur Zeichnungsaufgabe. Das, was du jetzt vielleicht aufzeichnet hast und dir Angst macht, bring es zu Gott, bring es zum Kreuz. Kannst du ein Kreuz herzeichnen oder das, was für dich wichtig ist für Gott. Zurück zum Habakuk. Fast das ganze Kapitel 3 habe ich gesagt, schreibt er, dass es ihm Angst macht, was Gott ihm hier ankündigt. Er klagt, dass Gott die momentane Situation, aber auch die Zukunftsangst. Ich lese euch zwei Verse vor, wie das aussieht. Kapitel 3, 16 und 17. Als ich es hörte, bebte mein Körper. Von dem Lärm zitterten meine Lippen. Der Schreck fuhr mir in die Glieder, meine Knie wurden ganz weich. Ich warte auf den Tag der Bedrängnis, der über das Volk kommt, das uns angreift. Denn der Feigenbaum treibt nicht mehr aus, an den Weinstöcken ist kein Ertrag. Die Arbeit am Olivenbaum führt zu nichts, die Felder bringen keine Nahrung. Das Vieh ist von den Weiden verschwunden, in den Ställen gibt es keine Rinder mehr. So redet der Habakuk mit Gott. Und nach den Versen, die er ausgeschüttet hat, was er bewegt, sagt er eben den Vers 18. Aber ich will mich freuen sein und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Das Aber, der eine Satz rückt alles Gesagte ins rechte Licht, eben ins Licht von Gott. Es ist nicht einfach Zweckoptimismus. Nicht einfach, wir müssen uns freuen, weil Gott gesagt hat, wir sollen uns freuen. Sondern es gibt tatsächlich Grund zum Freuen. Unsere Hoffnung ist begründet und das ist dann der Vers 19. Denn der Herr ist meine Kraft. Das ist der Grund. Das ist der Grund von unserem Aber. Denn der Herr ist meine Kraft. Ich und du, wir sind nicht um auf uns selber gestellt. Wir müssen nicht an uns und unsere Kraft und Fähigkeiten glauben. Du musst einfach an dich glauben. Das ist ja auch so ein Glaubenssatz aus unserer Zeit heute. Wir müssen nicht an uns, sondern wir dürfen an Gott glauben. Ich habe gesagt, was wir wirklich glauben, auf das, was wir vertrauen, kommt nach dem Aber. Das heisst nicht, dass das vor dem Aber nicht wichtig ist oder einfach weggelassen werden kann. Das haben wir miteinander angeschaut. Es ist aber wichtig, dass wir wissen, was oder wem wir eben das Aber entgegenstellen. Beides ist wichtig. Entscheidend ist die Reihenfolge. Das Aber vom Habakuk ist nicht einfach die fromme Art vor Verdrängung, sondern er weiss, was vor dem Aber ist, ist eben das Vorletzte. Das Letzte ist Gott. Das Letzte ist das, wo wir darauf zugehen. Und das ist nach dem Aber. Aber ich will mich freuen sein und fröhlich sein in Gott, meinem Heil, denn der Herr ist meine Kraft. Unser Aber, unsere Hoffnung ist begründet. Sie hat einen Namen, eine Adresse, ist konkret. Darum ist Gott Vertrauen viel mehr als der ewige Gleichspruch. Wir müssen einfach positiv bleiben. Geht es uns dann nicht manchmal schon wie im Habakuk? Wir stellen uns die Frage, warum Gott das weltweit allein zulässt. Und fragen uns, wie lange er noch zuschaut. Wie Menschen ausbeutet und unterdrückt werden. Warum lässt er den oder die so lange wüten? Auch in diesem Jahr gibt es viel, wo wir Gott gerne wieder müssen übergeben müssen. Krieg, wie geht es weiter mit der Pandemie, Spannungen, Fragen, Zweifel, eigene Sorgen, Ungerechtigkeit, Unterdrückung. Wir werden damit nicht alleine fertig. Und gleich müssen wir eben nicht ins Licht vom positiven Denken einstimmen, sondern Hoffnung verbreiten, Hoffnung. Indem wir auf einen einzig hoffnungsvoll, vertrauensvoll Gott, Jesus, herweisen. Und vorleben, wie wir mit Leid und Schwierigem umgehen. Was wir in schwierigen Situationen unserem Gott haben. Machen wir es wieder Habakuk. Bringen wir die Fragen und Zweifel vor Gott. Und halten allem, was uns Angst macht, Gottes Aber entgegen. Die sichtbare Realität. Dem, was wir sehen, stellen wir unsere unsichtbare Realität von Gott her entgegen. Denn der Herr ist meine Kraft. Aber ich will mich freuen sein und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Aus dem Aberglauben entsteht trotzdem Freude. Denn Gott hat alles im Griff. Er hat den Überblick. Er behaltet alles in seinen Händen. Ihm entgleitet nichts. Das gilt in allen Unsicherheiten unserer angeschlagenen Welt. Amen.